بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقمت من عمل الله صلى الله عليه وسلم حيث بمحاسشكايت من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute weiter, liebe Geschwister, im zweiten Band von Sunan Imam Abi Dawud, rahimahullah. Hier auf der Seite 156 im Oberkapitel die freiwilligen Gebete, Unterkapitel das Tasbih-Gebet. Unterkapitel Nummer 14. Wir sind angekommen beim Hadith 1297. Dieses Kapitel hat Imam Abu Dawud rahimahullah einem Gebet gewidmet, das als das Tasbih Salah oder Salatul Tasbih oder Salatul Tasabih bekannt ist. Es ist ein überliefertes Salah über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, das eine ungewöhnliche Art und Weise beinhaltet im Vergleich zu den gewohnten Gebeten und zweitens über das die Gelehrten rahimahullah ta'ala unterschiedlicher Ansicht sind. Das heißt, die Frage ist, ist das überhaupt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuzuschreiben oder eher nicht? Schauen wir uns das einmal an. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam zu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sagte, das ist sein Onkel, O Abbas, O mein Onkel, soll ich dir nicht etwas überreichen? Soll ich dir nicht etwas schenken? Soll ich dir nicht etwas geben? Soll ich dir nicht 10 Dinge beibringen? Wenn du diese tust, vergibt dir Allah deine erste und letzte Sünde, deine alten und neuen, deine Sünden aus Versehen und deine absichtlichen, deine kleinen und großen, was du im Geheimen gemacht hast und was offenkundig. Es sind 10 Dinge. Bete 4 Rak'a, in denen allen du die Eröffnende des Buches und eine weitere Sura liest. Also liest die Fatiha und eine weitere Sura. Wenn du mit der Lesung in der ersten Rak'a fertig bist und noch stehst, das heißt, wenn du mit der Fatiha und einer Sura danach fertig bist und danach noch stehst, sagst du auf Deutsch erstmal, frei ist Allah von allen Mängeln. Auf Arabisch heißt es übersetzt, also es übersetzt aus Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Frei ist Allah von allen Mängeln oder gepriesen sei Allah. Alles Lob gebührt Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Allah ist der Größte. Das sagst du 15 Mal. Dann verbeuge dich und sag dasselbe 10 Mal während der Verbeugung. Dann richte dich auf aus der Verbeugung und sag dasselbe 10 Mal. Dann begib dich in die Niederwerfung und sag dasselbe 10 Mal während der Niederwerfung. Dann erhebst du dich und sagst dasselbe 10 Mal. Dann begib dich wieder in die Niederwerfung und sag dasselbe 10 Mal. Das sind 75 Mal pro Rak'a. Das machst du in allen 4 Rak'a. Wenn du dies einmal pro Tag machen kannst, dann tu es. Wenn nicht, dann jeden Freitag. Wenn nicht, dann einmal im Monat. Wenn nicht, dann einmal im Jahr und wenn nicht, dann zumindest einmal im Leben. Das ist der Hadith 1297 und wir schauen uns den darauffolgenden Hadith an, weil er dazu gehört, 1298. Abu al-Jawza sagte, ein Mann, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, sie sagen, es sei Abdullah ibn Amr gewesen, radiallahu anhuma, sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, komm morgen zu mir, damit ich dir etwas geben kann, dich belohne und dir etwas schenke. Ich dachte, er wird mir etwas Wirkliches schenken, etwas Materielles. Dann sagte er, wenn die Sonne sich vom Zenit wegneigt, dann verrichte 4 Rak'a. Das heißt also, wenn die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist, dann verrichte 4 Rak'a. Hiernach erwähnt er in etwa dasselbe. Das heißt, er wird etwa dasselbe wie in der Überlieferung, die wir gerade eben gehört haben. Dann erhebe dich, gemeint ist aus der zweiten Niederwerfung, und setz dich aufrecht hin. Das heißt, Imam Abu Dawud erwähnt jetzt diese Überlieferung und den Unterschied zwischen der vorigen und dieser. In der vorigen Überlieferung hat er einfach gesagt, du rechtest 4 Rak'ah. Und hier sagt er, wenn du dich aus der zweiten Niederwerfung erheben willst, dann steh nicht direkt zur zweiten Rak'ah auf, sondern setz dich aufrecht hin. Steh nicht auf, bis du 10-mal jeweils Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar, La ilaha illallah gesagt hast. Dies machst du in allen 4 Rak'ah. Selbst wenn du der sündhafteste Mensch wärst, würde dir dadurch vergeben. Ich fragte, was ist, wenn ich es nicht zu dieser Zeit verrichten kann? Er sagte, dann gleich wann in der Nacht oder am Tag. Dann gleich wann in der Nacht oder am Tag. Das ist die zweite Überlieferung, die Imam Abu Dawud in diesem Zusammenhang erwähnt hat. Und dann gibt es noch eine dritte und letzte. Das ist die 2299. In dieser Version sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Ja'far in etwa dasselbe. Er sagte allerdings in der zweiten Niederwerfung der ersten Rak'ah. Das heißt also offensichtlich sagte er, dass du diesen Tasbih sprechen sollst in der zweiten Rak'ah, in der zweiten Sajda der ersten Rak'ah und nicht erst, wenn man sich hingesetzt hat. والله تبارك وتعالى أعلم. طيب dieses Gebet über den Propheten صلى الله عليه وسلم, die Ulama رحمهم الله تعالى sind unterschiedlicher Ansicht darüber, ob dieses Gebet ein authentisches Gebet ist oder nicht. Und deswegen dementsprechend findest du Ulama in der heutigen Zeit, die dir sagen, dieses Gebet ist eine Sunna, und andere rum, die dir sagen, dieses Gebet ist keine Sunna, man soll es nicht verrichten, weil es nicht authentisch ist über den Propheten überliefert, sallallahu alaihi wasallam. Und der Khilaf ist da. Imam al-Bayhaqi, Ibn Manda, al-Ajurri, al-Khatib, al-Sam'an, Ibn al-Salah, al-Nawawi, Sheikh al-Albani, sie alle sagten, dieser Hadith ist sahih. Das heißt, die Bedeutung des Hadithes ist sahih. Man kann dieses Gebet verrichten und soll das machen, entsprechend der Überlieferung. Andere Ulama, rahimahumullah ta'ala, zum Beispiel Imam Ahmed, rahimahullah, sagte, in diesem Zusammenhang gibt es keinen authentischen Hadith. Imam Ahmed, Imam Ahl-Sunnah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, kulluha ahadith mawdu'a makduba bi'ittifaqi ahli al-ma'rifa. Er sagte, alle Überlieferungen diesbezüglich sind erfunden, erlogen, gemäß Übereinkunft der Experten. Also ein krasser Unterschied zwischen der ersten Aussage dieser und auch von den heutigen Gelehrten, Sheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, sagte, dieser Hadith ist da'if. Wie kann es zu solch einer Meinungsverschiedenheit kommen, dass der eine sagt, der authentisch, der andere sagt, es ist erlogen? Kann mehrere Ursachen haben, aber in diesem Zusammenhang geht es darum, dass die einzelnen Überlieferungen sind schwach. Die einzelnen Überlieferungen sind schwach oder sogar erfunden. Und wenn jetzt mehrere Überlieferungen zusammenkommen, stärken sie sich nach bestimmten Voraussetzungen gegenseitig. Das heißt, wenn du eine Information erhältst und eine zweite Information von einer anderen Person erhältst und diese Informationen sind gleich, dann stärkt das dein Vertrauen in diese Information. Voraussetzung ist aber, dass die erste und zweite Quelle nicht die gleichen Quellen haben. Richtig? Weil Lügner plus ein Lügner macht die Sache nicht authentisch, sondern im Gegenteil, macht sie noch schlimmer. Richtig? Und deswegen ist der Zweifel eben, ob tatsächlich die Überlieferungen sich in diesem Zusammenhang gegenseitig stärken. Und deswegen diejenigen Ulama, die sagen, dass diese Hadithe unauthentisch sind, die sagen, dieses Tasbih-Gebet ist keine Sunna. Vielmehr eine erfundene Sache, eine Bid'a, wegen der Lügner, die diese Sache überliefert haben, und Allah weiß am besten Bescheid. Da es sowieso kein Gebet ist, es ist Pflicht ist, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so viele verschiedene Arten an Gebeten gegeben, die wir verrichten können. Wenn jemand unbedingt dieses Gebet verrichten möchte, dann hat er seine Rechtfertigung, weil er Imamen vertraut. Aber Alhamdulillah, es gibt andere Gebete, die authentisch überliefert den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die man erstmal umsetzen sollte. Also wenn ein Muslim Alhamdulillah auf seine 5 Gebete achtet, dann soll er vielleicht mal versuchen, ob er seine Ratiba-Gebete hinbekommt. Ich wollte nicht sagen, das Nachtgebet, das noch schade noch wertvoller ist, aber weil es meistens schwieriger ist, dann versucht er mal sein Nachtgebet zu verrichten. Dann versucht er sein Duha-Gebet zu verrichten und so weiter. Er nimmt die Überlieferungen, die auf jeden Fall der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er darüber hinaus etwas mehr machen möchte, dann kann er auf solche Sachen zurückgreifen. Denn letzten Endes, selbst wenn es diesen Hadith nicht gäbe, darf man nachts überbeten oder darf man nicht beten? Man darf beten. Darf ich Allah lobpreisen im Salah? Ich darf ihn lobpreisen im Salah. Weil das Gebet beinhaltet nichts, was das Gebet ungültig macht. Das Gebet ist nur dieser Dhikr, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Akbar. Warum ist es ein Grund zu sagen, dass die verschiedenen Überlieferungen sich gegenseitig nicht stärken in diesem Zusammenhang? Ein Grund dafür ist, dass die Gebete, dieses Gebet, unterschiedliche Überlieferungen, verschiedene Überlieferungen. Und Voraussetzung dafür, dass man etwas gegenseitig stärkt, ist, dass der Inhalt gleich ist. Dass der Inhalt gleich ist. Wenn der Inhalt sich unterscheidet, dann haben wir damit eher ein Problem. Wallahu a'lam. Kapitel 15, wo man die beiden Rak'a des Maghrib-Gebetes verrichtet. Gemeint sind die beiden Rak'a nach dem Maghrib-Fard-Salah. 1300. Ka'b ibn Ujrah radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal zur Moschee der Banu Abd al-Ashhal ging, ein Name eines Stammes, und dort das Maghrib-Gebet verrichtete. Nachdem alle ihr Gebet beendet hatten, sah er sie beten, da sagte er, dieses Gebet wird zu Hause verrichtet. Aus dieser Überlieferung, aus der Aussage des Propheten alaihi wasallam und auch aus der Handlung des Propheten alaihi wasallam entnehmen wir, dass das Sunna-Gebet zu verrichten oder das Ratiba-Gebet nach dem Maghrib zu verrichten zu Hause besser ist als in der Moschee. Die Frage ist, wenn jemand das Gebet in der Moschee trotzdem verrichtet, ist das Gebet deswegen ungültig? Die Antwort lautet nein. Das Gebet ist trotzdem gültig, aber es ist nicht das Optimale, was er gemacht hat. Und was ist der Beweis dafür? Der Beweis ist, dass der Prophet auf das Bessere hingewiesen hat, aber gleichzeitig nicht gesagt hat, ihr müsst euer Gebet wiederholen. Sondern er hat ihnen gesagt, dieses Gebet macht man zu Hause. Und das bedeutet, beim nächsten Mal macht ihr es bitte lieber zu Hause, es ist besser für euch. Und deswegen diese Anordnung des Propheten, a.s.w., ist eine Anordnung, die nicht verpflichtend ist, sondern das ist eine Empfehlung von ihm, a.s.w. Wenn jemand solch in der Moschee ist, und er weiß, dass er bis zum Isha gar nicht mehr nach Hause kommt, dann lieber betet er sein Gebet da, wo er ist, statt dass er es gar nicht verrichtet. Wallahu a'lam. 1301. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in den beiden Rak'a nach dem Maghrib so lange las, bis die Leute in der Moschee schon weggingen. Das ist eine Überlieferung, sagt der Sheikh al-Albani rahimahullah, dass diese Überlieferung da'if ist. Und sie widerspricht auch dem, was wir kennen. Wir haben in einem Brief von Ibn Mas'ud radiallahu anhu gelesen, dass er sallallahu alaihi wasallam in den beiden Rak'a nach dem Maghrib Qul ya ayyuhal kafirun und Qul wallahu ahad gelesen hat. Und das widerspricht diesem Inhalt hier. Außer wenn es verschiedene Situationen wären. Aber allgemein darf man in diesem Gebet viel Koran lesen, so viel man möchte. 1302 Sa'id ibn Jubayr rahimahullah berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam etwa dasselbe, allerdings Mursal. Was heißt Mursal? Das bedeutet, Sa'id selbst ist ein Tabi'i. Ja, das ist kein Sahabi, es ist ein Tabi'i. Und er schreibt dies dem Propheten zu sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, es fehlt uns jetzt die Person oder die Personen dazwischen. Wir wissen nicht wer. Und wenn es ein Sahabi wäre, dann wäre es eigentlich kein Problem, das wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass er über einen anderen Menschen berichtet, der kein Sahabi ist, richtig? Und dann wäre die Frage, ist dieser vertrauenswürdig oder ist er nicht vertrauenswürdig? Ist er ein starker Überlieferer oder ist er ein schwacher Überlieferer? Also genau oder nicht genau. Wie dem auch sei, Abu Dawud sagte, Rahimallah, ich habe Muhammad ibn Humayd sagen hören, Ich habe Ya'qub sagen hören, alles, was ich euch über Ja'far, über Sa'id ibn Jumayr, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt habe, ist eigentlich geschlossen überliefert über Ibn Abbas, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Abu Dawud rahimahullah will uns sagen, dass diese Überlieferung eigentlich geschlossen ist. Ja, geschlossen ist, wenn geschlossen ist. Das heißt, auch wenn Sa'id ibn Jubayr sagt, der Prophet hat das gesagt, er sagt, gemeint ist eigentlich, dass er das über Ibn Abbas überliefert und dieser wiederum über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Deswegen müsste man schauen, warum der Sheikh rahimahullah diesen Hadith trotzdem als da'if eingestuft hat. Vielleicht gibt es einen anderen Grund. Ja? Weil eigentlich diese Argumentation von Abu Dawud rahimahullah bedeutet, dass die Kette in diesem Fall zwischen Sa'id und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschlossen ist. Und wie dem auch sei, man kann sowieso lesen, was man möchte und so viel lesen, wie man möchte. Man betet das Gebet alleine und man kann es in Länge ziehen, man kann lange beten, man kann sogar beten, bis die Isha-Zeit eintrifft, wenn man möchte. Und deswegen muss man sich nicht unbedingt dran halten, bestimmte Suren zu lesen. 16. Nach dem Isha-Gebeten. 1303. Shuraih ibn Hani sagte, dass er Aisha radiallahu anha über das Nachtgebet des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam befragte. Da antwortete sie, immer wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Isha-Gebet verrichtet hatte, kam er zu mir herein und betete 4 oder 6 Rak'a. Eines Nachts regnete es, da breiteten wir ihm einen wasserundurchlässigen Teppich aus. Als ob ich die Löcher darin gerade vor mir sehe und wie das Wasser hindurchströmt. Ich habe noch nie gesehen, dass er sich mit einem Teil seiner Kleidung vor dem Boden schützte. Diese Überlieferung über den Propheten a.s., abgesehen davon, dass sie als al-da'if eingestuft worden ist, beinhaltet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sein Nachtgebet verrichtet hat. Weil die Frage ist hier, sie sagte immer, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Isha-Gebet verrichtete, kam er zu mir herein und betete 4 oder 6 Rak'a. Für dieses Gebet, 2 davon sind das Ratiba-Gebet, das Bekannte. Richtig? Was spricht dagegen, dass er manchmal am Anfang der Nacht 2 oder 4 oder 6 Rak'a gebetet hat? Gar nichts. Weil er hat a.s.w. sicherlich meistens im letzten Teil der Nacht sein Gebet verrichtet. Aber manchmal ist man müde oder man weiß, dass man im letzten Teil der Nacht nicht aufstehen werden kann, weil man zum Beispiel vorher verreist oder ähnlich, oder weil man krank ist. Und dann will man sein Gebet nicht verpassen, dann betet man wenigstens einen Teil davon. Lieber wenig, besser als gar nichts. Deswegen Allahu a'lam, weil wie gesagt, wir können diese Überlieferung nicht authentischen Propheten zuschreiben, spielt das für uns keine große Rolle, aber es fällt unter die allgemeine Anordnung oder unter die allgemeine Erlaubnis, nach dem Isha-Gebet beten zu dürfen. Sobald die Sonne untergegangen ist, nach Sonnenuntergang bis zum Salat al-Fajr, darf man beten, so viel man möchte. Und in diesem Hadith ist ein Hinweis darauf, dass er alayhi salatu wassalam sich zu schade war dafür, sich auf den Boden niederzuwerfen, auch wenn der Boden nicht ganz sauber war, im Sinne von, dass er staubig ist oder matschig ist oder ähnliches. Wenn dieser Hadith authentisch wäre, aber wir haben auch andere Überlieferungen, die von einem Teppich reden, deswegen darf man als Muslim bei seinem Gebet einen Gebetsteppich verwenden. Das ist keine Bid'ah. Das ist auch keine religiöse Angelegenheit, sondern man macht seinen Teppich, weil man sich schützen möchte vor Schmutz und Ähnlichem oder weil man es bequemer haben möchte, als wenn man auf dem blanken Stein oder auf Kieselstein betet. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Weil die Moscheen früher damals waren nicht, waren keine Teppiche ausgelegt. Ja? Deswegen könnte jemand sagen, darf man trotzdem mit Teppichen beten? Die Antwort lautet ja, weil er es auch gemacht hat, a.s.w. und weil das keine religiöse Angelegenheit ist, wallahu a'lam. Als ob ich die Löcher darin vor mir sehe und wie das Wasser hindurch strömt. Das heißt, er hat a.s.w. gebetet, auch wenn er dabei nass wurde, auch wenn er dabei seine Kleider schmutzig würde. Im Gegensatz zu manchen Leuten, die sagen, ich fahre unterwegs im Auto und wo soll ich da jetzt beten? Ich habe keinen Gebetsteppich dabei und ähnliches. Nein, du betest irgendwo, wo gerade Platz ist. Auf der Wiese, auf dem Asphalt, auf der Straße, im Wald, auf dem Gehweg, überall, Alhamdulillah, darfst du beten. Ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Der Prophet sagte, die gesamte Erde wurde für mich zu einer Moschee gemacht, wortwörtlich, oder zu einem Ort der Niederwerfung. Masjid kommt von Sajada, das heißt ein Ort, in dem ich niederwerfen darf. Wa tahura, tahur, das heißt ein Ort, der für mich rein ist. Der für mich rein ist. Tahur heißt, ist die, dass er rein ist. Und diese Angelegenheit bedeutet, überall davon beten. Kommt einer und sagt, ja, aber es könnte sein, an dieser Stelle ist Najasa, ist Unreinheit. Wir sagen, es kann sein, aber solange du nicht sicher bist, dass an der Stelle Najasa ist, darfst du dort beten. Wenn dort was wäre, mach so ein Gebetsteppich drauf und verrichtest dein Gebet. Hauptsache, du verrichtest dein Gebet und lässt es nicht aus. Kapitel 17. Die Aufhebung der Pflicht des Nachtgebetes und dessen Vereinfachung. Wir wissen, dass am Anfang des Islam, dass es da noch keine 5 Gebete gab, sondern es gab nur das sogenannte Nachtgebet, Salatul Layl. Und das war verpflichtend. Und erst nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die 5 Gebete auferlegt hat, wurde das Gebet bei Nacht zu einem freiwilligen Gebet. Und darüber möchte uns Imam Abu Dawud rahimahullah in diesem Zusammenhang unterrichten. Er sagte, die Kapitel über das Nachtgebet. Es wird eine Reihe von Hadithen und Kapiteln erwähnen, die etwas mit dem Gebet in der Nacht zu tun hat. Das ist das Gebet der rechtschaffenden Menschen. Das ist das Gebet der Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Das ist das Gebet der Menschen, die sich ihrem Herrn nähern wollen mit ihren guten Taten. Das ist das Gebet der Mukhlisin. Das ist das Gebet der Menschen, die Ikhlas haben und die nicht möchten, dass irgendjemand sie sieht. Bei deinen 5 Gebeten, die musst du möglichst in der Gemeinschaft verrichten, oder nicht? Ja, die Moscheen wurden gebaut, weswegen? Damit die Leute dorthin gerufen werden. Hayya al-Salah, hayya al-Falah. Die Leute kommen in die Moschee, damit und diese 5 Gebete, ein Sinn davon, warum du in der Moschee verrichtest, ist, dass du als Muslim erkannt wirst. Ich weiß, dieser Mensch betet, dann erkenne ich ihn dadurch als einen Muslim. Wie soll ich ihn sonst erkennen? An seiner Frisur? An seiner Hautfarbe? Kann ich ihn nicht erkennen. Aber ich sehe, er betet. Ah, mashallah, jeden Tag sehe ich ihn im Salat. Dann weiß ich, er ist ein Muslim. Aber jemand, den sehe ich nie beten, wie soll ich wissen, dass er Muslim ist? Versteht? Das kann ich nicht sehen. Weil das ist eine Handlung, an der man seinen Islam, seinen Iman erkennt. Und aber was ist das Problem in der Gemeinschaft? Es kann sein, er betet, um gesehen zu werden. Es kann sein, er betet, um als Muslim erkannt zu werden. Das ist dann der Heuchler, der Munafiq, wal'iyadhu billah. Und der andere Mensch, der zu Hause sein Gebet verrichtet, bei Nacht, er macht sein Pflichtgebet in der Moschee, aber sein Nachtgebet alleine, der weiß von sich selbst, dass er kein Heuchler ist. Er macht dieses Gebet und keiner sieht ihn dabei. Das ist für ihn ein Zeichen für sich, dass er ein aufrichtiger Mensch ist. Ein Hinweis für ihn, ein guter Hinweis für ihn, dass er ein aufrichtiger Mensch ist. Und so gilt das für alle guten Taten, die du machst und die du verbirgst und von denen du möchtest, dass niemand etwas davon erfährt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, das Hadith 1304. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte über die Ayah, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ. Steh zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil davon oder ihre Hälfte. In der Sura, Ya ayyuha al-Muzzammil. In der Sura, al-Muzzammil, der Eingehüllte. Diese Sura, 73, ja, Sura 73, dort Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Propheten, alayhi salatu wassalam, dass er das Nachtgebet verrichten soll. Und nicht nur ein bisschen, ja, sondern er soll das gesamte Nacht soll er beten. bis auf einen kleinen Teil oder ihre Hälfte. Er sagt über diese Ayah wurde durch die Ayah aufgehoben, in der folgendes vorkommt: عَلِمَ أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Er weiß, Allah weiß, dass ihr es nicht erfassen würdet. Da wandte er sich euch zu und er ließ es euch. So lest bei Nacht, was euch vom Koran leicht fällt. Diese Ayah befindet sich in der gleichen Sura. Der erste Teil ist am Anfang der Sura. O Prophet, steh auf bei Nacht, bete in der gesamten Nacht bis auf einen Teil davon oder die Hälfte. Das ist am Anfang, Sura 2, Ayah 2 und 3. Später dann, Ayah 20, sagt Allah zu ihm: فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lest, was euch vom Koran leicht fällt. Und das ist ein Hinweis auf Abrogation, ein Hinweis darauf, dass die Regel, die vorher da war, ersetzt worden ist durch eine neue. Und deswegen sagt er, rahimahullah, das eine wird durch das andere aufgehoben. Das nennt man auf Arabisch Nasch. Und wie wir sehen können, kommt das auch in der Sura in dieser Reihenfolge auch vor. Also erstmal das, was man machen muss, und dann das Neuere danach. In der chronologischen, in der richtigen zeitlichen Reihenfolge. Dann sagt Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, am Anfang von Surat al-Muzammil sagt Allah: Inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Und dieses Wort Nashi'atul-Layl, er sagt, das wurde unterschiedlich verstanden. Ja? Er sagte, Nashi'atul-Layl bedeutet der Anfang der Nacht. Der Anfang der Nacht. Er sagte, sie beteten zuerst immer am Anfang der Nacht. Sie sagten sich, dass sie es so eher einhalten könnten, was Allah ihnen an Nachtgebeten auferlegte. Denn wenn sie schlafen gelegt haben, wenn man sich schlafen gelegt hat, weiß man nicht, wann man aufwachen wird. Allahs Worte, also er sagte, Nashi'atul Layl bedeutet der Anfang der Nacht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen empfohlen, am Anfang der Nacht zu beten, so haben sie es umgesetzt. Wallahu a'lam. Das ist, was Ibn Abbas uns anscheinend erklären möchte. Allahs Aussage bringt eher aufklärende Worte. Das heißt, Allah sagt, das Lesen in dieses Nashi'at al-Layl, am Anfang der Nacht, أشد وطأً وأقوى مقيلاً, bringt eher aufklärende Worte. Dieses Wort bedeutet, dass man zu dieser Zeit den Koran besser versteht. Okay? Das heißt, wenn man zu dieser Zeit den Koran im Gebet liest, passiert es eher, dass die Bedeutung, wie man den Koran liest, ins Ohr gelangt und an die richtige Stelle im Herzen und ihre Wirkung zeigt. Im Gegensatz zu anderen Teilen des Tages. Und allgemein bei Nacht, gerade wenn man geschlafen hat und sich ausgeruht hat und dann im letzten Teil der Nacht betet, dann ist man frei von irgendwelchen Ablenkungen. Und wenn man in diesem Moment den Koran hört, hat er die beste Wirkung auf den Geist und auf dein Herz. Und deswegen sagt man auch, man soll auch, wenn man Koran auswendig lernt, dann soll man das machen möglichst früh morgens. Idealerweise natürlich, wenn man das vor dem Fajr beginnt oder nach dem Fajr das macht, weil das die Zeit, nachdem man sich ausgeruht hat. Deswegen sagt Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Allahs Aussage, أَشَدُّ وَطَأً وَأَقْوَ مُقِيلًا, bedeutet, dass man zu dieser Zeit den Koran besser versteht. Und seine Aussage, إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, du hast ja am Tag lange Zeit für Beschäftigung, bedeutet, dass er tagsüber viel Freizeit für diese, für diesseitige Angelegenheiten hat. Das heißt, bete bei Nacht, denn am Tag hast du genug Zeit, andere Sachen zu erledigen. 1305. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, als der erste Teil von Al-Muzammil, der eingehüllte Sura 73, herabgesandt wurde, beteten sie in der Nacht etwa so lang wie im Ramadan, bis der letzte Teil davon herabgesandt wurde. Zwischen dem ersten und letzten Teil ist eine Spanne von einem Jahr. Das weist darauf hin, diese Überlieferung weist darauf hin, dass sie im Ramadan viel Koran zu lesen pflegten. Und deswegen heißt es ja auch Tarawih. Tarawih kommt von Raha. Raha heißt sich ausruhen. Weil sie so lange gebetet haben, dass sie sich dazwischen ausgeruht haben. Nicht 2-2-2-2, Hauptsache schnell 23 und Sache ist erledigt. Das haben sie nicht so. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, dieser Hadith weist ebenfalls darauf hin, dass eine Sura im Koran nicht auf einmal herabgesandt sein muss. Sondern der erste Teil der Sura kam und erst ein Jahr später kam der andere Teil der Sura. Habt ihr jetzt verstanden, warum es nie möglich war, zur Zeit des Propheten ﷺ, einen Mushaf aufzuschreiben, der komplett ist? Man wusste ja nicht, was noch kommt. Wie soll ich jetzt Surat al-Muzammil schreiben und dann Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ja ayyuhal Muddathir, Surat al-Muddathir danach schreiben? Wie soll ich es machen? Plötzlich kommt dann noch ein Teil dazwischen. Na, und macht mir meine Ordnung kaputt, sozusagen. Und deswegen gab es nur einzelne Schriftblätter. Leute haben geschrieben, was herabgesandt worden ist, und haben das dann geordnet, wie sie es wollten. Und manche haben vielleicht auch das so geschrieben, wie ich gerade gesagt habe. Sie haben die Sura geschrieben, die gekommen ist. Dann haben die nächste Sura geschrieben, die gekommen ist. Und diese Reihenfolge. Und wenn dann jetzt die Sahaba radiallahu anhu unterschiedliche Reihenfolgen der Suren hatten, vielleicht auch unterschiedliche Reihenfolgen der Verse hatten, aber für sich haben sie sich gemerkt. Also ich kann ja schreiben, das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, ich kann ja schreiben, Surat al-Muzammil. Bis auf den letzten Satz von Muzammil, der ist noch nicht herabgesandt, richtig? Dann schreibe ich die Surat danach. Und dann kommt der letzte Teil von Surat al-Muzammil, ich mache einen Pfeil dahin, wo er hingehört, richtig? Oder einen Stern oder so. Ja? Da waren damals die armen Leute, die haben Palmenblätter gehabt, Knochen gehabt. Das ist nicht so einfach wie heute, einfach Copy-Paste ausschneiden, ja, Steuerung X und Steuerung V, das war nicht so. Kann sein, dass manche trotzdem solche Vermerke gemacht haben in ihren Notizen. Deswegen hat irgendwann Uthman, was hat er gemacht? Er hat den Leuten also Mushafs anfertigen lassen und hat gesagt, ab jetzt bitte in dieser Reihenfolge. Wir wollen eine Einheit haben. Wir wollen kein Durcheinander haben. Yani, wenn du Koran liest als Imam Tarawih, fängst du mit Surat Fatiha an, Surat Baqara, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, An'am, A'raf, Anfal, Tauba, Hud, Yunus, Hud und so weiter. Ja? Das heißt, du machst diese Reihenfolge, wie wir dir vorgegeben haben. Ja? Und bitte nicht eine andere, weil es macht keinen Sinn, dass jeder eine andere Reihenfolge macht. Deswegen hat er denen gesagt, den anderen Leuten bitte eure Mushafs beseitigen. Die brauchen wir nicht. Macht das bitte alles in der gleichen Reihenfolge, wie wir es hier haben. Radiallahu anhu. Allah sei Dank. Und danach ihm, dass wir heute die Mus'haf, alhamdulillah, alle vereinheitlicht sind. Tayyib. Und zeigt auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala yani, sie ein Jahr lang hat auf diese Art und Weise beten lassen. Und das war viel, also wer es eine ganze Nacht beten oder die Hälfte der Nacht zu beten, war das keine Kleinigkeit. Also Allah weiß, warum er die Sahaba auserwählt hat für diese Sache. Also nur, dass man versteht, manche Leute, die schaffen es nicht, ihre fünf Gebete zu verrichten, richtig? Manche Leute sogar schaffen es nicht, ihr Fajr-Gebet zu verrichten. Ein einziges Salah haben sie damit ein Problem. Ja. Deswegen sagen wir, Allah Azza wa Jalla hat die besten Menschen für den besten Propheten auserwählt. Und keiner von uns weiß, wie er gewesen wäre, wenn er damals gelebt hätte. Ja. Weil viele Leute heutzutage die vielleicht als gläubig und stark im Glauben gelten, religiös gelten, wenn man sie vergleichen würde zu damals, würde sie vielleicht eher als Heuchler bezeichnen. Warum? Naja, weil die Sahaba radiallahu anhum, sie haben jemanden, wenn sie ihn im Fajr-Gebet immer vermisst haben, haben sie ihn als Heuchler eingestuft. Weil wie denn sonst? Der Prophet sagt etwas, Allah sagt etwas und du machst es nicht. Weil dein Islam sein ist ja nicht einfach nur sagen, ich bin Muslim. Dein Islam sein ist du, dass du auch tust, was du sagst. Tayyib, Kapitel Nummer 18. Ich habe Angst, dass ich euch zu viel heute mache. طيب نيم بنخ في حديث er sagt قيام الليل das Nachtgebet. طبعا اسمع unter Nachtgebet die Geschwister verstehen wir alles was man freiwillig macht nach dem Isha Gebet mit der Absicht als Nachtgebet. Ich sage es extra mit Absicht Nachtgebet, weil es kann sein, du betest zwei Rak'a einfach so. Kann sein, du betest zwei Rak'a holst sie nach von einer Gebet und verpasst das. Es kann sein, du betest das Ratiba-Gebet nach dem Isha. Aber das gilt nicht als Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl ist, dass du bei Nacht betest mit der Absicht, für Allah subhanahu wa ta'ala ein Nachtgebet zu verrichten. 1306 Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Satan macht, während ihr schlaft, am Kopfende drei Knoten und schlägt auf jede Stelle einen langen Teil der Nacht. Leg dich also hin und wenn du aufgewacht bist und Allahs gedacht hast, geht ein Knoten auf. Wenn du den Wudu vollzogen hast, geht ein weiterer Knoten auf. Und wenn du gebetet hast, geht der letzte Knoten auf und man wacht munter und gut gelaunt auf. Macht man dies nicht, hat man schlechte Laune und ist faul. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist natürlich ein Einblick in die unsichtbare Welt, die Allah seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Fall gewährt hat und ist ein Hinweis darauf, dass der Shaitan gerne will, dass wir lange schlafen, dann hat er Zeit, seine Sachen zu machen und es ist eine Methode für uns, dass wir diese Knoten aufbekommen und gut und munter gelaunt sind. Warum? Weil der gläubige Mensch, wenn er aufsteht für Allah Azza wa Jal, Allahs gedenkt, sein Wudu vollzieht, zwei Rak'a betet für ihn subhanahu wa ta'ala, erfüllt ihn ein Gefühl der Freude, das mit keinem anderen Gefühl vergleichbar ist. Weil er hat etwas gemacht, von dem er weiß, das weiß Allah Azza wa Jal, und er wird diese Sache Yawm al-Qiyam in seiner Waagschale wiederfinden. Am Tag, an dem er diese Tat am dringendsten brauchen wird. Wie sollte er dann nicht gut gelaunt sein? Im Gegensatz zu jemandem, der aufsteht, seinen Herrn vergisst, sich nicht reinigt, weder materiell noch immateriell, weil durch den Wudu macht man auch Schmutz weg und gleichzeitig wäscht man sich die Sünden weg. Und wenn man zwei Rak'a betet für Allah nach dem Wudu, wird man ebenfalls Sünden rein. Und wenn man das mit seinem Körper macht, wofür man erschaffen worden ist, nämlich für die Ibadah, und das Salah ist die beste Form der Ibadah, dann natürlich geht es den Menschen gut, weil du das machst, wofür du erschaffen worden bist. Im Gegensatz zu dem, wenn du etwas machst mit deinem Körper, wofür du nicht erschaffen worden bist. Tamam? Und dieser Hadith ist ein Hinweis darauf, dass man, wenn man bei Nacht aufwacht, dass man wenigstens versuchen sollte, für Allah zwei Rak'at zu verrichten. Weil das Nachtgebet, liebe Geschwister, bedeutet nicht immer, dass man die ganze Nacht durchbetet. Oder dass man so lange betet, bis die eigenen Füße anschwellen. Oder dass man so lange betet, dass man das anstrengend wird. Das gibt es natürlich. Aber jemand, der nicht daran gewöhnt ist, soll sich nicht vergleichen mit jemandem, der schon daran gewöhnt ist. Der Mensch fängt an, wenn er zumindest keine Nacht im Isha beten. Wenn er das nicht kann, dann kann er vor dem Fajr beten. Wenn er sowieso zum Fajr aufstehen muss, dann stehst du ein bisschen früher auf und betest zwei Rak'a für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er nur kleine Suren liest,
wenn er nur wenige suchen ließ. Hauptsache er hat etwas gemacht, mit das Allah zeigt, weil es geht auch nicht nur um die Menge, es geht darum, dass Allah annimmt.
1307. Aisha radiallahu anha sagte: Unterlasse das Nachtgebet nicht, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unterließ es nicht. Wenn er krank oder träge war, betete er im Sitzen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam kannte den Wert dieses Gebetes. Und er hat uns erlaubt, wenn wir bei einem freiwilligen Gebet zu träge sind. Das heißt, wir fühlen uns gerade anstrengend und schwer. Du würdest normalerweise sagen, ich bete jetzt keine Sunna. Richtig? Na, statt dass du sagst, ich bete keine Sunna, ich bete im Sitzen. Besser als nicht. Sahih, du kriegst die Hälfte der Belohnung. Aber weißt du, was die ganze Belohnung überhaupt ist? Ja, wenn das die ganze Belohnung zum Beispiel ein Schloss wäre, dann kriegst du von der halben ein halbes Schloss. Auch nicht schlecht. Weil deswegen, wir kennen ja die Belohnung gar nicht im Jenseits, wissen gar nicht, was es bedeutet. Und deswegen ist jede Belohnung Yawm al-Qiyamah etwas Wertvolles, was besser ist als die ganze Dunya. Also wenn der Prophet sagt, dass der Platz in Al-Jannah, der so groß ist, wie der so viel Platz einnimmt wie eine Peitsche oder dein Fuß, ist besser als die Dunya und alles, was darin gibt. Dann ist ja egal, welche Belohnung du bekommst, wertvoll. Und ist es wert, dass man sie nicht, einfach vergehen lässt. Und wenn er krank war, auch, alaihissalam. Wenn er krank war, es geht hier ums freiwillige Gebet, richtig? Das heißt, er hat trotzdem das freiwillige Gebet nicht weggelassen, hat trotzdem im Sitzen gebetet, alaihissalam. Was auch ein Hinweis. Ja? Das heißt, es muss wirklich wertvoll sein. Wie ist es beim Fahrtgebet? Da im Fahrtgebet im Sitzen beten, wenn man nicht stehen kann. Das heißt zum Beispiel, jemand hat den Fuß gebrochen. Dann darf man im Sitzen beten. Beziehungsweise muss man im Sitzen beten. Hat keine andere Wahl. Aber das Gebet an sich, das Fahrtgebet, solange du geistig anwesend bist, entfällt es nie. Richtigerweise mit der Ulama entfällt es nie. Allahu a'lam. 1308. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Möge Allah sich eines Mannes erbarmen, der nachts aufsteht und betet und seine Frau weckt. Wenn sie sich weigert, schüttet er Wasser auf ihr Gesicht. Allah möge sich einer Frau erbarmen, die nachts aufsteht und betet und ihren Mann weckt. Wenn er sich weigert, schüttet sie Wasser auf sein Gesicht. In diesem Hadith spornt uns der Prophet ﷺ nicht nur zum Beten auf, sondern spornt uns dazu auf, diejenigen zum Beten anzuspornen, die wir gern haben. Wenn du jemanden gerne magst, dann weise ihn auf das Gute hin. Wenn du jemanden liebst, dann sag ihm, dass du ihn gerne hast. Auch eine Überlieferung über den Propheten ﷺ. Ein Mann sagte zu Propheten, ich mag den Sohn, so sagt es, was hast du ihm gesagt? Sagt er, nein, sagt er, dann geh hin und teile es ihm mit. Der Prophet liebt seine Geschwister, er liebt seine Gemeinde, deswegen hat er sie auf alles Gute hingewiesen und hat ihnen das Beste vorgemacht. Und dieser Hadith, natürlich bezieht es sich auf Menschen, die so etwas hinnehmen, denn wenn du weißt, dass jemand es für dich gut meint und wenn es jemand ist, den du gern hast, wie wird deine Reaktion dann darauf sein, wenn er das mit dir macht? Yani, wenn jemand, den du nicht magst, zu dir kommt und dir Wasser auf deinen Kopf schüttet, damit du betest, seine Reaktion nicht so vielleicht so toll. Aber das ist hier deine Ehefrau, die du liebst, dein Ehemann, den du liebst. Weil in diesem Fall wird die Reaktion entsprechend sanft sein. Ja? Deswegen, dieser Hadith ist auf jeden Fall ein Ansporn für uns, dass wir uns gegenseitig dazu ermuntern, unsere Gebete zu verrichten. Und ganz wichtig, der Hadith sagt indirekt, geh mit gutem Beispiel voran. Yani, du willst, dass eine andere Person was Gutes macht, mach du es selbst gut und dann weißt du sie ebenfalls da und spornst sie dazu an. Aber jemanden anzuspornen, jemanden anzuspornen, wenn man selbst nicht mit gutem Beispiel vorangeht, darf man das? Ja, man darf natürlich. Wer kann alles Gute machen, wozu er aufruft? Aber es ist meistens nicht so effektiv. Nicht so effektiv, wie wenn man es selbst macht. Der letzte Hadith für uns heute, 1300, von Abu Sa'id und Abu Huraira, radiallahu anhuma, berichten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Mann seine Frau nachts weckt und beide beten, oder sie beten zwei Rak'a zusammen, werden beide unter diejenigen Männer und Frauen geschrieben, die Allahs viel gedenken. Ibn Kathir erwähnte ihn nicht als Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch erwähnte er Abu Huraira nicht, er machte ihn zur Aussage von Abu Sa'id. In diesem Hadith ist also entweder ist eine Aussage von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, oder ist eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir gehen davon aus, eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil es unter anderem so auch überliefert worden ist und es keinen Grund gibt, das abzulehnen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Ansonsten, selbst wenn, dann wäre es eine Interpretation eines Sahabi für einen Vers aus dem Koran Karim, was wir ebenfalls akzeptieren und bedenkenlos annehmen. Es geht darum, Allah azza wa jal sagte im Koran Karim einige Eigenschaften über die gläubigen Menschen. Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat. Surat al-Ahzab. Okay? Und dann am Ende sagte er, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Das heißt, diejenigen, die Allahs viel gedenken, sowohl die Männer unter ihnen als auch die Frauen. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Das heißt, Allah hat für ihnen Vergebung und gewaltigen Lohn vorbereitet. Muslimischen Männer, muslimischen Frauen, gläubigen Männer, gläubigen Frauen. Er erwähnt viele Eigenschaften. Aber entscheidend hier ist diejenigen Männer, die Allahs viel gedenken, al-dhakirin Allah kathira, viel gedenken. Die Frage ist, was heißt Allahs viel gedenken? Heißt das, dass sie tausendmal La ilaha illallah sagen? Heißt das, dass sie tausend Rak'a beten? Nein, Abu Sa'id, beziehungsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das bedeutet, wenn man nachts aufwacht, zwei Rak'a verrichtet, mit seinem Ehepartner zusammen, ja, mit seinem Ehepartner zusammen, dann, entweder beten beide, jeder betet zwei Rak'a für sich, oder sie beten zusammen. Hinweis darauf, auch Gemeinschaft nachts auch als Ehepaar gemeinsam sein Nachtgebet verrichten darf, dann wird man geschrieben unter diesen Menschen. Zwei Rak'a kann bedeuten, du liest in der ersten Rak'a, Qulallahu Ahad, in der zweiten, Inna a'tainaka al-kawthar. Du hast es gemacht, du gehörst zu denen, die Allahs viel gedenken. Warum? Das ist Fadlullah. Das ist Fadlullah. Was ist viel und was ist wenig bei Allah? Er bestimmt, was viel und was wenig ist. Und er ist imstande dazu, die Tat, die wenig ist, zu vermehren, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Tamam? Ist das nicht ein Ansporn für uns, die Sache umzusetzen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala Tawfiq dafür geben. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.